I just got scared. I've been locked up for so long, and I didn't want to be merged with a cough. I said it there. Now we all knew the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself. The end. It's the end of this message call again.
Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und everyone in between.
Es ist Folge 117 am
23.06.
Und, wie soll man sagen, wir sind wieder voll in der Live-Branche angekommen. Jeder für sich hat jetzt eine Woche voller Live-Musik hinter sich. Ich ein bisschen anders als Daniel. Daniel war unterwegs. Darfst du eigentlich erzählen, mit wem du unterwegs gewesen bist? Jetzt ja, ne?
Ja, das jetzt
darfst
erzählen.
Das darfst du jetzt erzählen. Beim letzten Mal durfte ich es nicht erzählen.
Ich war mit der wunderbaren Juju unterwegs.
Und nicht Juju, sondern man muss auch wirklich sagen Juju jetzt.
Genau,
ne?
Juju.
Alle sagen Juju.
Alle sagen Juju, aber Juju ist ja eher so dieses gute Karma, habe ich gehört. Juju, das gute Juju.
Wurde dir das so erzählt auf Tour?
Nee, das habe ich mir so eingelesen. Juju ist so ein gutes Karma und Juju ist die Künstlerin.
Die könnte man kennen vielleicht, wenn ihr noch vor gefühlt 5 oder 6 Jahren gedacht haben, Sixten sind die neuen TikTok.
Eher die neuen KZ, würde ich sagen, mit den Texten.
Die haben sich ja getrennt, ne? Nura und Juju, ne? Während Nura jetzt halt irgendwie eine Fernsehkarriere anstrebt bei Amazon und bei den Kassierern halt Hauptrolle hat und nebenbei halt noch ein bisschen Mucke macht, bist du mit Juju unterwegs.
Genau. Das war sehr schön. Also es ist eine sehr schöne Produktion. Ganz wunderbare, wunderschöne Menschen, die dort mitfahren. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren in Graz, wir waren in Geiselwind und Hurricane on Southside. Und ich sag mal Geiselwind, sagt dir Geiselwind was?
Geiselwind, das sagt klingt das was? Wie ein, das ist ein richtig geiler Name. Ich möchte gerne eine Band haben, die Geiselwind heißt.
Es ist ein geiler Name, es ist aber ganz schlimm. Es ist eine riesengroße Raststätte, die auch anscheinend irgendwie jedes Jahr zur besten Raststätte ausgewählt wird und keiner weiß warum, weil das halt so ein 80er-Jahre-Bumsbau ist. Und die haben da halt, da ist ein Mc's, da ist ein Burger King, die haben da ein Hotel mit bei, mit Pool und Sauna und allem drum und dran. Das Ganze kommt aber halt irgendwie aus den 70er, 80er Jahren. Dementsprechend ist das, sieht das heute halt auch alles nicht so geil aus. Und auf diesem Gelände gibt es halt das Geiselwind Heroes Festival. Das ist auch ein Hip-Hop-Festival, das gibt es in Geiselwind, in Kassel und ich glaube noch irgendwo anders. Die wandern immer so ein bisschen von Wochenende zu Wochenende. Und dann wird da halt auf diesem Gelände hinten, wird dann da halt ein Festival aufgebaut. Leider sehr lieblos, wie ich fand. Also das sah nicht schön aus einfach. Es gab eine große Bühne, dann gab es Indoor. Die haben eine riesen Halle da auch mit bei, wo so weiß ich nicht, wahrscheinlich Firmenfeiern stattfinden oder so, keine Ahnung. Das Ding ist halt riesig groß. Also ich glaube, wie groß war das? Also größer Markthalle, also nochmal so groß wie die Markthalle,
also
glaube ich.
Also gehen so 2.000, 3.000 Leute rein.
Ja, es war halt riesig. Aber alles andere war halt so lieblos gemacht, irgendwie keinen. Fand ich da nicht so schön. Und die Rahmenbedingungen waren auch eher so, dass in diesem Hotel halt auch die Backstage-Räume waren für die Künstlerinnen und halt auch die Garderoben und so ein Scheiß. Und die haben halt noch mit diesem Kartensystem gearbeitet, weißt du, mit diesem alten Kartending, was man dann dranhalten muss und dann geht die Tür auf. So.
Ja.
Dann haben sie uns zu wenig Karten irgendwie gedruckt, also eine Karte für jeden Raum irgendwie in dieser Hand. Wir sind 19 Leute, also wir brauchen halt schon 19 Karten für jeden Raum. Das wäre halt total nett. Dann haben die das gemacht, dann haben die alle nicht funktioniert. Dann mussten wir wieder runter. Ich so, ja, die funktionieren irgendwie nicht. Dann haben die wieder neue gemacht. Und das war ein riesengroßer Hack mit diesen scheiß Karten einfach. Und du bist nur rumgelaufen. Dieses Hotel war ein architektonischer Albtraum. Also wirklich, wie oft ich im Keller war auf einmal, obwohl ich da gar nicht hin wollte, oder wie oft ich auf einmal beim Pool war, wo ich da gar nicht hin wollte, das war unglaublich. Jeder hat sich da verlaufen, alle. Das war richtig eklig. Das Artist Care war ganz cool, das waren Leute aus Hamburg. Mhm. Das hat der Felix Möll gemacht aus dem Übel und Gefährlich. Mhm. Das war sehr schön. Und zwei Leute von OH Musik. Und die haben sich wirklich, wirklich gekümmert. Aber das war trotzdem irgendwie kein richtig schönes Festival. weil die Rahmenbedingungen echt, echt schwer waren.
Ach, Geiselwind.
Ja, Geiselwind.
Geiselwind, du armes Geiselwind. Der Daniel Hüttmann hat sich nicht amüsiert. Nee, Daniel Hüttmann hat sich nicht amüsiert, aber dafür warst du doch auf total schönen Festivals.
Genau, wir waren Hurricane auf dem Southside. Das war wirklich sehr, sehr schön, obwohl man sagen muss, dass das Hurricane halt echt abgelost hat gegenüber dem Southside. Das kann man einfach so sagen, in Bezug auf Kommunikation, Nettigkeit, Pünktlichkeiten für Zeiten, Essen, Trinken, eigentlich alles. Also eigentlich hat das Haus halt alles richtig gemacht und das Hurricane hat alles falsch gemacht.
Das kannst du doch nicht hier so sagen.
Doch, das kann ich sagen.
Nein, also nach zwei Jahren müssen die doch erstmal wieder anfangen.
Nee, das will ich nicht mehr hören. Wenn ich nur einem, also wirklich.
Jetzt nach zwei Jahren müssen wir erstmal wissen, wie bei so ein Festival macht.
Nee. Also das, ich will nicht mehr hören, wir müssen jetzt alle erstmal wieder klarkommen und alle erstmal wieder lernen zu arbeiten. Das ist totaler Bullshit. Das ist Quatsch. Aber das Haus hat uns auch gesagt, die ganzen Leute, so, dass wir nicht die einzigen waren, die gesagt haben, oh, hier ist es viel schöner. Das hat anscheinend wirklich 80% der Bands haben gesagt, hier auf dem Haus ist es schön. Schöner als auf dem Hurricane. War halt so. Southside hat alles richtig gemacht. Definitiv.
Hurricane dieses Jahr leider nicht. Dieses Jahr nicht zum Lieblingsfestival. Aber ich habe Bilder gesehen. Alter, wie die Leute da abgehen.
Das war
unfassbar.
Völlig irre. Ich habe mir Schrottgrenze angeguckt. Die haben als erste Band um 12 Uhr auf der großen Bühne gespielt. Und das war sehr, sehr schön, weil der Schlagzeuger Lars an Corona erkrankt ist und somit Saskia tatsächlich Schlagzeug gespielt hat und gesungen hat. Also sie waren nur zu dritt da. Und das war halt richtig geil. So, das Schlimme war aber, eigentlich sollte der Platz um 11.30 Uhr aufmachen. Und der Platz hat wirklich um 12 Uhr aufgemacht, wo gerade Schrottgrenze angefangen haben. Das war so bitter. Ich stand wirklich die ersten anderthalb Songs alleine vor dieser Riesenbühne und hab mir Schrottgrenze angeguckt, was natürlich total schön war, aber total traurig für die Leute. Und irgendwann drehe ich mich halt so um und sehe hinten, wo der Einlass ist, halt so eine riesengroße Staubwolke, wie so eine, nennt man das Stampede?
Eine trampelnde Herde.
Eine trampelnde Herde Menschen, die halt zur Bühne gerannt ist. Und dann war das auf einmal richtig voll vorne. Und bei Life is Queer waren auf einmal so viele unglaublich hübsche, queere Leute. Es war einfach alles gemischt da. So, du weißt ja, die normalen Festival-Proleten haben zu Schrottgrenze gefeiert mit irgendwelchen queeren Leuten und alle fanden das total toll und alle haben sich gefreut, alle haben sich in den Arm gelegen. Ich weiß nicht wirklich, ob die Festival-Proleten wirklich wussten, mit wem sie da in den Arm liegen, aber das war im ersten Moment ja egal erstmal. Es war ein super schönes Set. Es war richtig, richtig, richtig schön. Also es war richtig gut. So, das war voll gut.
Oh, das freut mich aber.
Ja. Und ich hatte einen riesengroßen Fanboy-Moment. Also ich hab ja wenig Fanboy-Momente in meinem Leben, aber auf dem Hurricane hatte ich meinen Fanboy-Moment und das wird auch nichts übertreffen. Ich habe mir eine halbe Stunde Zeit genommen, um mir Jimmy Eat World anzugucken. Mhm. Es war ein wunderschönes Konzert. Diese 30 Minuten, die ich gesehen habe, waren einfach alle Hits drin, die man hören wollte. Und die hatten richtig Bock und es war voll schön. Und danach bin ich wieder im Backstage gegangen, dann waren die auch zu Ende und dann bin ich duschen gegangen. Und war allein in dieser Dusche und zieh mich halt so aus, stehe im Boxershorts da. Dann kommt auf einmal der Sänger von Jimmy the World rein. Ich so, ach du Scheiße.
Der Atkins.
Der Atkins. So, kam halt rein und ey, moin, wer bist du denn? Und bla bla bla. Und ich so, ey, ich bin ein Riesenfan von euch. Also, es ist so super assi. Und er so, und ich so, ich habe 30 Minuten vorher am Set gesehen, mehr konnte ich nicht. Es war voll geil. Dann haben wir uns halt wirklich über die 90er unterhalten. Also, ne, wo damals Jimmy the World halt so groß waren.
Ja.
Und was ich für Platten hätte und keine Ahnung was. Ich war halt voll interessiert. Und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich immer noch im Boxershorts da stand und er auf einmal nackt neben mir steht.
Ja. Und dann habt ihr euch gegenseitig eingeschäumt.
Nee, dann habe ich ganz kurz nach links geguckt und habe dann den Schneepi von dem Atkins gesehen. So, Gott, du hast auf seinen Penis geschaut. Dann sind wir zusammen duschen gegangen, also er in seine, ich in meine und haben uns weiter unterhalten und haben uns zusammen angezogen und dann wollten wir rausgehen und er so, ey, hast du Bock auf einen Drink? Und ich so, klar. So, und dann bin ich halt mit ihm in deren Backstage-Bereich reingegangen, in den Garderobe, wo die restliche Band halt gesessen hat und dann alle, hallo, wer bist du denn? Ich so, oh mein Gott, ich bin Fan von euch, wie kacke. Und dann hat er mir einen Drink angeboten, haben wir noch getrunken und dann mussten wir irgendwann los, habe ich mich verabschiedet, bin dann raus und stand halt so draußen und so, stand gerade nackt neben dem Sänger von Jimmy Eat World. Kann man halt machen.
Und hast
halt
seinen Penis gesehen.
Und hab seinen Penis gesehen. Und auf dem Southside saßen wir draußen, da kamen die auch gerade an und er kommt aus dem Bus raus, sieht mich, kommt sofort zu mir hin. So,
hat die Hose ausgezogen.
Ja, die Hose ausgezogen, genau. Und irgendwie Handshake und wie geht's und keine Ahnung. Das war mein Fan-Moment auf dem Hurricane. Und das habe ich im Übrigen meiner Crew erzählt und fanden das überhaupt, dem war das scheißegal, weil, weißt du, die sind so abgebrüht, denen ist das wurscht, wen die treffen. Finde ich voll schade, dass die so abgebrüht sind. Und ich wurde auch ziemlich oft verarscht danach im Nightliner, weil Micha dann irgendwann meinte, unser Produktion, ey Daniel, komm mal her, ich sag, was denn? Er so, Alter, weißt du, mit wem ich heute duschen war? Also auf dem Hurricane, weißt du, mit wem ich duschen war? Und ich so, oh komm, lass dir den Spaß, erzähl doch mal. Mit wem warst du denn duschen? Mit dem Schlagzeuger von Juju. Ich so, oh nee, hör doch auf. Und so ging das halt die ganze Zeit. Und ich so, ey, ihr seid so eklig abgebrüht alle. Ihr müsst euch auch mal ein bisschen so euer Fan-Ding doch auch einfach mal behalten. Es gibt doch bestimmt Bands bei euch, die auch total geil finden. Alle so, ja klar, aber das juckt uns halt nicht. Das ist voll schade.
Warum juckt die das denn nicht?
Komisch, oder?
Haben wir den Rock'n'Roll anders erlebt? Ja, wer weiß, ne? Ich meine, wenn du als Fanboy damals nicht die Möglichkeit gehabt hast, deine großen Bands halt zu sehen, ja, die du halt geil findest und das erst nach 20 Jahren passiert und die halt dein ganzes Leben lang dich verfolgen und dann kommt erst der Moment, dann ist es was Besonderes.
Ja,
aber ich glaube, wenn du so eine Juju hast, ich habe das ja auch irgendwie mal bei Instagram gestalkt, die hat ja auch gefühlt, glaube ich, hatte ich schon eine Million Instagram, das heißt ja, jeder 80. Deutsche folgt Juju. Das
ist völlig,
so, irre. Ein paar Leute aus der Schweiz, ein paar Leute aus Österreich und ein paar zugekaufte Leute aus Indien
Asien.
Oder aus Asien, so, folgen halt Juju. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein anderes Gefühl, so.
Also, ja gut, aber unsere Crew.
In einer Welt, wo heutzutage jeder Mensch des öffentlichen Lebens ist.
Ja, aber ich sag mal, unsere Crew, die machen ja auch andere Sachen außer Juju, die machen ja auch, also alles Mögliche von Hip-Hop über Rock und so, und die hören ja privat jetzt nicht unbedingt Juju, so, das ist ja so das Ding. Ne, die hören ja auch andere Musik.
Stimmt,
so.
Du warst ja auch mit dem Schlagzeuger von Die Happy unterwegs.
So, nämlich, großartiger Typ im Übrigen. Und ja, weiß ich nicht. So, aber was ich noch sagen wollte, ich habe mir Foles auf dem Southside angeguckt, weil ich zum Merch laufen wollte, um mir T-Shirts zu holen, weil ich das auf dem Hurricane verpasst habe. Ich wollte nämlich diesen schönen Rap über Hass von KZ haben als T-Shirt. Hatten sie leider nur noch als Pulli, egal, ich bin trotzdem gekauft. Und ein Jimmy Eat World Shirt und ein Bad Religion Shirt nochmal dazu. Und dann bin ich wieder zurück und habe mir irgendwie so einen Döner geholt und stand dann da halt in der prallen 38 Grad, sondern man muss ja auch sagen, dass alle drei Festivals hatten wir 34 Grad, gefühlt auf dem Platz 150 Grad. Es war einfach die Hölle, wirklich. Ich habe noch immer noch nie so viel geschwitzt und stand da dann halt und hab mir Folds angeguckt und ich habe mich in meinem Leben noch nie so gelangweilt. Ernsthaft, ich habe mich noch nie bei einer Band so gelangweilt wie bei Folds. Das kann ich mir
gar nicht vorstellen.
Doch, es war ultra lame, wirklich. Aber liegt auch vielleicht daran, dass ich die halt auch auf Platte nicht wirklich, die catchen mich halt nicht.
Genau.
Die, also auch, wie heißt dieser Megasong Numbers, glaube ich, ne?
Genau.
Alter, dazu bewege ich nicht mal einen Fuß. Ich finde den Song so langweilig, wirklich. Also ich dachte halt live, weißt du, ne, hauen sie mich vielleicht um. Ein Song hat mich tatsächlich wirklich, den fand ich tatsächlich wirklich gut. Das möchte ich nochmal eben ganz kurz sagen. Vielleicht kennst du den ja auch und sagst mir jetzt, ja, das ist halt.
Inhaler?
Das ist, nee.
Providence?
Hieß er nicht, der hieß.
Wake Me Up. Mountain at My Gates, Wahnsinns.
Und den fand ich gut.
Song.
Also den fand ich wirklich gut.
Von der What Went Wrong, glaube ich.
Okay, also den fand ich wirklich super, aber der Rest, der hat mir halt nichts gegeben. Bad Religion war nach Bad Religion. Die haben halt 40 Jahre Bandgeschichte in 45 Minuten Spielzeit reingeknallt und haben einfach nur geballert. Ich glaube, es war eine Ansage, glaube ich, oder so. Und sonst haben die einfach nur alles durchgeballert. Das
können
war der
Wahnsinn.
Alter, das war ein richtig gutes
Set. Zu welcher Uhrzeit spielt so eine Band wie Bad Religion heutzutage?
Auf dem Hurricane war es so 16:50 und auf dem Southside eher 15:30, glaube ich.
Krass. Das war eigentlich mal Bad Religion, muss man sagen, auch eine Hurricane Southside Headliner-Band.
Ja, aber nach Bad Religion hat auch direkt Jimmy Eat World gespielt. Also die hatten auch nicht so ein wahnsinnig nach hinten raus Ding. So. Also war auch so
ja,
17,
aber
18 Uhr.
Bad Religion war früher viel größer als Jimmy Eat World.
Ja, das mag sein.
Also du hast damals irgendwie mitgeworben, meinetwegen Toten Hosen, Nine Inch Nails,
Bad Religion.
Bad Religion,
ja, ja.
Prodigy.
Ja, ja, safe. Ja,
und
ja.
Jetzt spielen die halt irgendwann so am Nachmittag und dass die Alten halt, nachdem sie irgendwie Bad Religion gesehen haben, auch schön gemütlich mit der Bahn wieder nach Hause fahren können. War das für ein Gefühl her sehr junges Publikum eigentlich auf dem Hurricane Southside?
Das war echt gemischt. Also ja, es war ein sehr junges Publikum auf jeden Fall, die auch unfassbar betrunken waren. Aber wirklich.
Ja, die feiern das erste Mal.
Ja, ja, die Festival. Feiern das erste Mal, aber das war alles sehr nett und kein Gedränge und Geschuppe oder so, weißt du, wenn jemand hingefallen ist, wurde dem aufgehoben und so, das war alles cool. Und bei Bad Religion war es halt auch eher älteres Publikum auf jeden Fall, es war voll, aber jetzt nicht wahnsinnig mega voll so, aber es war ein gutes Set, so, also ich habe da 20 Minuten oder 15 Minuten von gesehen und in 15 Minuten kriegen die ja 20 Songs rein und das war geil, das hat echt Bock gemacht. Die haben einfach geballert, so, das war einfach ein richtig geiles Ballerding. Und sonntags waren wir ja beim Southside. Und da sahen die Leute halt aus wie Zombies, ne? Also muss man ganz klar sagen. 3 Tage lang 34 Grad, Alkohol, Drogen, weiß ich nicht, Sex und keine Ahnung was.
Kein Training mehr.
Kein Training, oh. Die sahen aus wie Zombies. Das war der Hammer.
Bitte kein Sex auf dem Festival mehr. Niemals Sex auf dem Festival. Das, man denkt, ne, irgendwie Liebe machen auf dem, aber wer will denn schon in so einem Zelt?
Ach komm, das haben wir doch früher auch gemacht.
Ja, das haben wir früher halt auch gemacht.
Aber jetzt würden wir auch im Nachhinein
würde ich halt denken, so, oh, bitte nicht.
Ja, aber wir beide würden ja auch nicht mehr privat, also in unserem Alter
privat. Wir beide würden jetzt nicht mehr miteinander privat schlafen.
Genau, also, das erstmal.
Für die Öffentlichkeit.
Erstmal das und zweitens gehen wir nicht mehr 3 Tage lang zelten, Alter.
Boah, bitte nicht.
Alter, ich hab noch gedacht, so die armen Menschen, es gab da ja auch nirgendwo Schatten, vor allem Southside, aber auch Hurricane, die Campingplätze, da war nirgendwo Schatten. Die waren einfach 3 Tage lang komplett besonnt. So, und so sahen die auch aus. Wir haben Sonnenbrände gesehen, mein Freund. Das waren Verbrennungen. Wirklich. Das waren harte Verbrennungen, Alter. Das war richtig krass.
Was ist los mit den Leuten? Das ist mir halt auch hier schon in der City aufgefallen. Überall kommen halt Menschen mit rot-crusty, einfach nur, was ich sage, Mann, creme dich bitte ein. Das ist doch nicht normal, ey. Leute, ihr habt kein Gefühl mehr für Sommer.
Nee, also haben sie wirklich nicht. Wir haben von Geiselwind zum Hurricane haben wir
Geiselwind, ich will meine Band bei Geiselwind nennen.
Haben wir den DJ von KZ mitgenommen, der auch gleichzeitig DJ bei Drunken Masters ist. Und der musste KZ haben halt gespielt, dann war noch Drunken Masters und der Bus konnte nicht warten von KZ, haben wir den mitgenommen. Und ein sehr, sehr netter, cooler Dude so. Und der hat mir auf dem Southside tatsächlich den Arsch gerettet, weil wir sind dann mit unserem Shuttle angekommen an der Bühne, Künstlerin raus und ich habe noch zu dem Fahrer gesagt, ey, hinten im Kofferraum ist ein Kübel Eis und da ist Alkohol drin, bitte stell mir das mal jetzt einfach hier hin, ich hole das sofort ab. Wir gehen so die Treppe hoch und ich höre auf einmal so, wie das Auto wegfährt, drehe mich um und sehe da aber keine Getränke. Und dann ist er einfach weggefahren. So. Und dann stand aber der DJ von KZ oben, weil er sich Juju angucken wollte. Und er so, was passiert? Und ich ihm das gesagt. Und er einfach wortlos an mir vorbei die Treppe runter und rennt hinter diesem Wagen her, der dann links abbiegt. Und er rennt weiter geradeaus Richtung Backstage. Ist dann in den Backstage, hat den Wagen aufgehalten, ist in den Wagen wieder reingesprungen. Dann sind die umgedreht, sind zur Bühne gefahren. Und er kam wirklich gefühlte 5 Minuten später mit diesem Eiskübel und mit den Getränken halt wieder. Und ich sage, was bist du denn bitte für ein cooler Typ so. Damit hast du es ausgeglichen, dass wir dich in Nightliner mitgenommen haben. Ist also überhaupt gar kein Problem. Hier, bitte, hingestellt. Und wie heißen die von KIZ? Tarek?
Tarek.
Und?
Tarek. Tarek.
Nee, Tarek und Maxim.
Ja.
Ja, die standen da halt auch und ich so, was habt ihr für einen coolen DJ? Und er so, und die beiden sagen, verstehe ich gar nicht, dass der das auf einmal macht. Eigentlich ist der voll der Wichser.
Für uns macht er das nicht.
Ja, für uns macht er das nicht so ungefähr. Das war sehr, sehr cool, Mann. Das werde ich ihm auch nicht vergessen. Das hätte nicht jeder gemacht. So, weil zum Backstage-Laufen bei 34 Grad, normal laufen sind es irgendwie so 7-8 Minuten und er ist halt echt gejoggt. Das musst du erstmal machen.
Hast du denn Spaß gehabt, die 5 Tage?
Mega. Ich habe mich selten so so wohlgefühlt und selten so aufgehoben und es hat einfach mega Spaß gemacht.
Wie ist es von der Kondition her? Kommst du mit? Ich meine, du hast jetzt ja auch 2 Jahre lang gefühlt.
Ja.
So, naja, will man sagen, nicht vor dich hingegammelt, will ich nicht sagen, aber du hast ja sonst nichts gehabt außer unserem Podcast.
Nee, Kondition habe ich noch auf jeden Fall. Es waren halt so ein paar Abläufe, wenn du irgendwo neu drauf kommst, kennst du die Abläufe ja nicht so wahnsinnig. Der gute Maxi Franke hat mir noch so ein paar Hilfestellungen gegeben, wo was ist, wer was macht, wer was braucht. Das war alles cool, aber jetzt bin ich halt völlig drin. So, also die nächsten Festivals können kommen.
Und du bist so unfassbar braun,
ja,
für dich.
Ja, aber auch nur da, also ne, Beine und Arme und Nacken vor allen Dingen. So, ja, es war halt arschwarm.
Du musst mal anfangen, dich halt wieder irgendwie komplett mit deinem Körper in die Sonne zu bringen.
Ja, ich fahre jetzt ja kurzzeitig in den Urlaub für 5 Tage und da werde ich mich wirklich nur noch in Boxershorts.
Wie, du fährst in Urlaub?
Ich fahre in Urlaub. 5 Tage Sonne und also jetzt in Deutschland, aber trotzdem. Und da werde ich mich bräunen für die nächsten Festivals.
Fährst du wieder in so einem komischen, langweiligen Resort-Urlaub, hier Heiliger Hafen?
Nee, einfach, es wird auf jeden Fall langweilig. Einfach Hotelzimmer und Daniel sonstig. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will mal eine Ruhe haben. So, das wird voll schön.
Hast du mir doch gar nicht erzählt.
Hab ich noch nicht?
Nö, wann geht's los?
muss ich nochmal gucken. Ich habe heute die Gutscheine bekommen. Ich muss mal gucken, wann die Hotels
frei sind. Du kriegst Gutscheine dafür?
Ja, ich krieg Gutscheine dafür.
Wieso kriegst du eigentlich immer Gutscheine?
Das kommt noch von irgendeiner alten Uralt-Tour aus den 90ern, wo man Gutscheine bekommen hat für Hotels, wenn man Off-Day hatte und der Veranstalter dir kein Hotel bezahlt hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Agentur das war. Ich bin auf jeden Fall immer noch in diesem Verteiler drin und kriege immer noch diese Gutscheindinger und bezahle seit Jahren so gut wie nichts für Hotels innerhalb Deutschland. So, das ist total schön.
Neid.
Was hast du denn gemacht?
Ich muss das erstmal zusammenbekommen. Das hört sich total bescheuert an, aber seitdem das wieder losgeht, komme ich überhaupt gar nicht mehr hinterher von den Sachen, die man halt irgendwie selber konsumiert, selber macht, selber veranstaltet und zwischendurch versucht noch zu leben. Also ich glaube, letzten Montag war ich im Schmidtchen. Mhm. Und im Schmidtchen gab es eine Veranstaltung von meiner alten Schule. Mhm. Ich habe ja damals wirklich den großen Schritt gewagt, weil ich gedacht habe, geil, bist jetzt 26 Jahre alt, gehst du nochmal studieren? Hab ja Schauspiel studiert. Und von meiner alten Schule gab es halt so eine Reunion, ähnlich okay. wie so ein Klassentreffen, wo Menschen Lieder gesungen haben und Musical-Sachen gesungen haben, die mal auf unserer Schule gewesen sind, also ehemalige mhm. Schüler. Das nennt man dann so Alumni, das sind so Mentoren halt auch für Kids, die halt jetzt gerade neu auf der Schule sind. Und wir hatten so einen Liederabend und da war ich mit unserem Pianisten und habe zwei Songs von Odeville rausgehauen mhm. und war dann doch so ein bisschen Außenseiter, habe ich das Gefühl gehabt, weil okay. sehr viele Menschen da gewesen sind, die viel, viel jünger waren als ich, war sozusagen der älteste Absolvent, der da war. Und viele haben dann so Musical-Sachen gesungen, manche auch so teilweise so Disney-Geschichten und so. Und ich kam da halt an mit einem sehr traurigen politischen Song und einem sehr jazzigen politischen Song und habe dann mir irgendwie kurz vor der Pause die Bühne gekapert, während alle anderen so ihre 3 bis 4 Minuten gehabt haben, waren wir dann halt so drin und haben so eine Viertelstunde Show gemacht. Und wurde dann auch irgendwann sehr politisch, also für mich eigentlich normal, und hab ein paar Ansagen gemacht, das ist ja auch irgendwie ganz schön ist, mal drüber nachzudenken, was für Privilegien wir eigentlich hier in Deutschland haben, während halt auf der Welt es überall halt knallt. Das fanden meine ehemaligen Lehrer teils mutig und gut, andere fanden es dann nicht so passend.
Nicht so passend, es gibt kein passend für politische Sachen.
Nee, so wie man es dann macht. Genau. Also es war auf jeden Fall eine gute Show und ich bin dann mit noch ein paar Leuten aus der alten Schule in der Wunderbar versackt. Das war eigentlich ganz, ganz nice. Und am Mittwoch bin ich dann auch mitgenommen worden, was halt total skurril gewesen ist, zu Rammstein.
Hast du mir gar nicht gesagt.
Nee, ich wollte es ja im Podcast sagen.
Geil.
Dann haben wir auch ein bisschen was zu erzählen. Wir waren bei Rammstein, ich bin ja überhaupt kein Rammstein-Fan, weil wenn ich halt an Rammstein denke, denke ich an einen tiefer gelegten Golf Turbo, Golf 2 Turbo und jemand knallt halt irgendwie zur Tankstelle und dann halt zum Meckes und irgendwann läuft da halt, keine Ahnung, hier kommt die Sonne. So ist für mich halt Rammstein. Und dann wurde ich halt mitgenommen und war erstmal überrascht, dass wie heißt denn jetzt, Allianz Arena ist es jetzt, ne? Dass die Allianz Arena war brechend voll. Ich glaube, die No-Show-Rate, wurde mir gesagt, war bei 3%, 4%.
Das habe ich auch von der ganzen Rammstein-Tour gehört.
Also, dass es so unfassbar voll gewesen ist. Dann saß ich da und habe mir dieses Bauwerk angesehen. Die haben ja eine riesengroße Bühne.
Völlig
die,
irre,
die
oder?
So abgefahren aussieht, wie eine Art wie Fabrikgebäude und mit Video-Walls, die man nach oben fahren kann. Diese ganze Show ist so unfassbar krass getimed, dass ich auch als Nicht-Rammstein-Fan die ganze Zeit da saß und dachte, wow, was geht hier gerade ab? Das ist so unfassbar gut durchchoreografiert.
Wir reden hier nur von der Show, ne?
Wir reden hier vor der Show.
Danke.
Wir reden nicht von der Mucke. Wir reden nicht von der Mucke. Die Mucke läuft halt da drunter, aber die Show ist der Wahnsinn.
Aber das ist es ja.
Und die haben halt in der Mitte dieses Fabrikgebäudes so einen Aufgang. Und in diesen Aufgang werden halt immer so Gimmicks halt hochgefahren. Es gibt einen Song von Rammstein, der heißt Puppe.
Ja.
Und der geht halt so, ich reiß meiner Puppe den Kopf ab und dann schneide ich meiner Puppe den Kopf ab. Und dann singt Till Lindemann auch noch so skurril, es geht mir nicht gut. Zu diesem Song wird ein riesengroßer Kinderwagen auf Metall, also der ist halt irgendwie gefühlt 3 Meter groß, fährt halt auf die Bühne hoch und Till Lindemann kommt halt gerade mal so an den Griff ran, um das Ding halt zu schieben. Und man sieht auf dieser riesengroßen Videowall, hat man das Gefühl, dass man in diesen Kinderwagen reinguckt und da ist so ein kleines Baby drinne. Und auf einmal fängt dieser Kinderwagen während des Songs an zu brennen. Und auf der Videowall sieht man diese Kinderpuppe, wie sie halt so langsam schmilzt. Und dann öffnet diese Kinderpuppe den Mund und es kommen da halt Fliegen raus. Und in der Zeit wird schwarzes Konfetti in die Menge hineingepumpt. Und so unfassbar viel, gefühlt 6-7 Tonnen dieses Konfettis. Und du denkst, Alter, was geht denn jetzt ab, Alter? Und dann hört der Song halt auf einmal auf mit einem riesengroßen Knall und überall kommt schwarzes Konfetti her. Und dann ist erstmal 5 Minuten Ruhe, dann ist nämlich Pause und es läuft nur kirchliche Musik. Und dann siehst du halt nach oben und hast das Gefühl, du siehst kein Konfetti, du siehst Asche. Mhm. Das ist so, und wenn ich das erzähle, kriege ich immer noch Gänsehaut, ja, weil das so unfassbar ist. Und teilweise, ne, ich meine, will ja gar nicht sagen, wie laut es gewesen ist und wie Pyro abgefeuert ist. Es kam halt die ganze Zeit immer hier ein Knaller, da ein Knaller.
Dann von der Bühne auch bis zum FOH waren ja so Leinen und dann knallte das ja auch dahin.
Genau, da hast du das Gefühl, dass halt eine Rakete, 2 Raketen werden abgeschossen von der Bühne, die laufen an so einem Seil entlängs. Die fliegen dann halt zu 2 anderen Bühnenelementen, weil die Bühne so aufgebaut ist, dass du 4 Türme halt hast und diese Türme werden halt sozusagen in Brand gesetzt und dann laufen halt noch mehr Raketen wieder zur Bühne und lassen diese ganze Bühne explodieren, während Till Lindemann dann auf einmal in einem Kostüm auf die Bühne kommt, wo so ein Feuerregen halt links und rechts halt, das ist so unfassbar, so, denn hast du halt irgendwie die Gitarristen, die halt Gitarren haben, die wie Flammenwerfer funktionieren, weil wenn die dann irgendwie auf ihren Footswitch drücken, kommt dann auf einmal vorne Flamme raus, links kommt eine Flamme raus, rechts kommen, überall kommen halt Flammen raus. Und das Bescheuertste, was ich dann halt dazu gesehen habe, ist irgendwann das ist mein Teil. Mhm. Ja, das ist mein Teil. Da kommt so ein riesengroßer Kochtopf.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Und dann wird der Flake, den Keyboarder halt reingesetzt und er spielt da in diesen Kochtopf drinne. So. Und dann, in der Mitte des Songs, kriegt Till Lindemann dann von den Hands, die alle in diesen Morph-Suits sind, damit man nicht erkennen kann, was da halt passiert, bekommt halt einen kleinen Flammenwerfer in die Hand gedrückt und zündelt dann ein bisschen an Flake rum, der halt in diesem Kochtopf halt drin sitzt. So, aber dann ist ihm das nicht genug und schreit halt alle Hands in den Morph-Suits halt an, er will einen größeren Flammenwerfer haben. Und dann kriegt er halt auch einen größeren Flammenwerfer, muss dann halt mehr Abstand nehmen und es ist eine riesengroße Bühne. Das heißt, er ist halt 5, 6, 7 Meter von Flake entfernt und ballert dann halt wieder unter diesen Kochtopf so. Und dann schreit er wieder rum, er will noch einen größeren haben. Und auf einmal fährt halt ein Monstrum an Flammenwerfer aus der Mitte der Bühne hoch, fährt dann zur Seite. Er ist 15 Meter von Flake entfernt. Das Ding, er setzt sich auf dieses Ding drauf, weil das halt auch 3 Meter groß ist und ballert dann auf Flake. So, und man hat auch echt gedacht, so, alter Schwede, Flake hat auch nur beim letzten Flammenwerfer noch so ein Feuerschutz halt aufbekommen. Ja, ja. Die anderen Dinger waren halt ohne Feuerschutz. Und es war echt krass, was da halt weggeballert worden ist, so. Teilweise halt auch noch das Gefühl gehabt, dass er, weil er so sauer gewesen ist mit dem kleinen Flammenwerfer, halt auch die Leute in den Morph-Suits halt angepfft
hat. So. Ich brenne euch alle weg.
Das ist so bescheuert. Und je mehr ich drüber nachdenke, merke ich halt auch, wie bescheuert das Ganze gewesen ist, weil irgendwann bei dem Song Pussy saß der auf einem riesengroßen Penis. Ja. Auf einem Metallpenis, der halt irgendwie, weiß ich nicht, 3 Meter groß gewesen ist und hat dann zum Finale des Songs halt Schaum in die Menge gespritzt, während überall weißes Konfetti geflogen ist. So bescheuert. Aber was ich geil an der Show fand, war halt auch, dass sie, nachdem die Show zu Ende war, die haben kein Wort mit dem Publikum gesprochen. Yeah. Es gab kein Wort, sondern die Show war zu Ende und dann wurden die halt hochgefahren in so einem Fahrstuhl, da auch, wo die Videowall hochgefahren wird. Und da gab's nochmal Hamburg, Dankeschön. Und das war's.
Das war's.
Ja. Das war's. Dann fährt die Wand halt so runter, die Videowand, und dann siehst du alle Leute, die an dieser Produktion beteiligt gewesen sind. Dann läuft so ein Abspann und wirklich von Fahrern, Hands, jeder, der an dieser Show beteiligt war, konntest du sehen. Und dann gab's halt eigentlich noch die größere Show. Die größere Show war, die mussten die Produktion ja noch in der Nacht abbauen.
Ja.
Und ich durfte mir das Ganze noch mal eine Stunde angucken.
Okay.
Also ich hatte auch 10 Euro dafür bezahlt, das mir einfach nur zu sehen, wie schnell die sind, den Scheiß krass, abzubauen. Ne? Weil du kannst, ist wie so eine kleine Miniaturstadt. Du guckst nach links, guckst nach rechts, guckst an, oh, da ist ja eine Riggerin als Frau. Gott, ist die schnell da oben. Und siehst halt da, oh, noch eine Riggerin. wow, die lässt gerade halt das ab, die lässt gerade das ab, warm, 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 warm. Unten steht halt der Monitormann. In die Cases! Das muss in die Cases! Die haben halt alle farblich unterschiedliche Westen, ja, damit jeder weiß, genau, wo er zugehört. Und du denkst halt einfach, Wahnsinn, ich glaube, da sind noch 250 Leute.
Locker.
Und wir haben uns mit der Produktion halt unterhalten, diese Produktion halt leitet, und sie meint so, ja, bis heute ist ein bisschen schwierig, so, weil wir nicht mit den Trucks reinfahren dürfen. Heute sind wir um 3 raus und da war es 0 Uhr.
Ja, ja.
Und es war also wirklich, ihr braucht 3 Stunden, um die Bühne abzubauen. Ja, ist ein bisschen doof. Wenn wir die Trucks reinfahren können, kriegen wir es in 2 hin. Ja. Wahnsinn! Also wirklich, ja, also, und die Karten haben, glaube ich, 100 Euro oder sowas gekostet, und ich denke halt so, ey, ich glaube, ich habe noch niemals so eine krasse Produktion gesehen wie das. Also, Wahnsinn.
Also man muss auch sagen, dass die spielen ja in Hamburg und die haben ja zwei Bühnen sozusagen. Also die spielen in Hamburg und für den nächsten Tag wird in der nächsten Stadt schon aufgebaut. Und die Sache, die abgebaut wird, wird dann schon in die übernächste Stadt gefahren. Sonst schaffen die das ja zeitlich.
Ehrlich?
Ja, ja. Sonst schaffen die das ja zeitlich gar nicht. Das kriegst du überhaupt nicht hin. Das kriegst du ja einfach, ne? Das kriegst du einfach gar nicht geschissen. So. Und so machen die das halt auch überall, wenn die irgendwo spielen. Das ist total krass. Ja, ich habe auch unglaublich viele Videos gesehen von den Shows, ob es Leipzig war oder Hamburg oder Gott weiß was. Und das ist halt völlig irre, was die da machen. Aber man muss auch sagen, dass die Musik völlig in den Hintergrund rückt. Völligst. Das ist 80% Show, wenn nicht sogar 90% Show und 10% Musik, was auch bei jeder Kritik zu diesen Konzerten halt das Hauptthema war. Dass die Musik halt komplett in den Hintergrund rückt, dass es eigentlich nur Show ist, dass die Show halt das meiste ausmacht.
Ja, aber die Musik machen halt die Fans, ne?
Ja, ja,
das
genau.
Das war,
ja.
Auch wenn, es ist auch total skurril. Also ich hab denn unseren Freund hier, Thomas Linkstedt, getroffen. Ja. Also wen ich da alles getroffen habe, mit wem wir da alles auf der Seite gesessen haben. Hinter uns saß Olli Schulz. Dann auf der rechten Seite, Thomas, was machst du denn hier? Ich wäre jetzt nicht gekommen, wenn, ich habe Gästeliste bekommen.
Wie alle.
Ja, klar. So, hier, und dann, wie heißt der denn, der Typ, der Moderator, der halt auch bei Orleans on Deck ist und der hier...
Gätchen.
Ja. Sieben Gätchen da auf der anderen Seite. Das ist, was für ein Sammelsurium an Leuten sich das halt angeguckt hat. Es war... unfassbar. Aber ich habe ja auch gedacht, ich habe auch zu Thomas gesagt, so, ey, ich hab lange nicht mehr so ein weißes Konzert gesehen.
Mhm.
Das war, und wenn dann halt hier Till Lindemann so, ich will eure Hände sehen.
Naja.
Und alle dann halt dann die Hand halt hochheben und das so weiß ist und dann halt dieses komische, diese abstrakte Bühne, dann ist das schon sehr skurril. Wirklich.
Was mir aufgefallen ist auf dem Hurricane und auf dem Southside, dass ganz viele Leute, die dort gearbeitet haben, auch alle bei Rammstein gearbeitet haben, also als lokale Helfer. Und die lokalen Helfer haben alle Shirts bekommen, wo halt drauf stand Rammstein, bla bla, local, so, ne? Und der vordere Druck war ein riesengroßer deutscher Adler sozusagen, ja, der halt... Unten stand dann irgendwie Rammstein, nee, und dann stand noch Germany drunter. Und ich fand das sehr schwierig, scheiße, ätzend. Ich habe mich damit sehr vielen Leuten unterhalten, auch mit dem Gitarristen von Idols im Übrigen, der mich gefragt hat, was das soll, ne, ob das irgendeine Nazi-Scheiße ist. Also er hat das sofort instant mit irgendeiner Nazi-Scheiße in Verbindung gebracht. Und ich so, nee, das ist halt Rammstein und so, bla bla bla. Und er so, ja, okay, Band kenne ich, aber die Shirts finde ich halt richtig schwierig und richtig, richtig schlecht so für Deutschland, weißt du? Und ich so, ja, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige, der das so sieht. Das finde ich richtig schwierig. Also diese T-Shirts waren echt scheiße.
Ja, das ist schwierig. Und ich meine, sie äußern sich ja und positionieren sich ja auch ganz knallhart links. Also ich meine,
sie haben
zum Beispiel so einen Song gespielt wie Deutschland.
Ja, ja.
Und danach spielen sie Mein Herz schlägt
ja,
links.
Ja, ich weiß, ja, ja.
So, das ist so, es ist schwierig. Und dann hast du halt dann genau diese Shirts, die halt aussehen wie das deutsche 5-Mark-Stück.
Ach, das ist halt.
Und naja, also...
Ich finde dieses Spielen mit dieser Symbolik einfach nicht geil. Ich finde es nicht geil, ich finde es nicht zeitgemäß. Und auch nur, weil man jetzt sagt, ja, wir sind Rammstein, machen wir das, finde ich das total daneben. So, also finde ich völlig, völlig bescheuert.
Tja, Was ich vergessen habe zu sagen, ich war am Montag ja bei diesem Liederabend und habe dort einen wundervollen Musiker kennengelernt aus der Schweiz, Delio Malea, der wäre heute eigentlich Gast gewesen.
Ja.
Ist er nicht, weil er, wie so viele andere, halt auch Corona mitgenommen hat. Liebe Grüße an Marathonmann, tut uns leid, dass ihr eure Show verschieben musstet. Liebe Grüße an Ängste, tut mir leid, dass ihr eure Show verschieben
musstet. Ja, geil, ne?
Haben sich alle bei Rogers angesteckt.
Ja, genau.
Bitte nicht mehr, bitte macht nicht mehr mit den Rogers rum. So.
Bitte macht das nicht. Die Rogers ziehen euch in den Abgrund.
Richtig, Kind kaputt, Raum 27, bitte hört auf.
Hört auf. Liebe Rogers, was ist denn los bei euch? Ihr müsst echt aufhören, euch gegenseitig Sachen in den Mund zu spucken.
Ja, genau. Und deshalb haben wir heute folgende Situation. Wir haben, sicher nämlich gerade draußen, ein Kamerateam da, was uns heute filmen wird, wie wir einen Podcast machen, um das dann einzubauen in eine Dokumentation. Mhm. Und wir würden mal kurz eine kleine Pause machen und mal fragen, ob wir den Christian, der zuständig ist für die Dokumentation, nicht mal für 5 bis 10 Minuten für sozusagen die kleine kurze zweite Hälfte in den Podcast kriegen und er ein bisschen erzählt, was wir halt machen. Und alles andere ist halt, ja.
Wir machen erstmal eine Pause und holen den jungen Mann rein.
Holen wir erstmal rein.
Bis gleich.
So, es ist doch jetzt gut. Wir haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinander gebracht, dann haben es alle abgeschrieben. Es hat sich super geklickt. Mein gesamtes Leben zerstört, 10 Jahre nonstop Arbeit, alles ist kaputt. Ey, natürlich habe ich Fehler gemacht. Die habe ich verstanden. Können wir jetzt bitte weitermachen?
Wir sind zurück und haben einen Gast auf unserem Stuhl. Es ist nicht Delio Malea und der Daniel Hüttmann zündet sich eine Kippe an, weil der
Und es gab Leute, die es total hassen, wenn Hauke Horreis anfängt zu singen, anstatt er, dass er reden sollte.
Wir haben vor uns einen Menschen sitzen, der jetzt nicht alleine hier ist, sondern halt auch seinem Team, die einfach die Tür zuknallen lässt. Nein, vor uns sitzt gerade Christian Hornung für einen kurzen Moment und spricht über sich und sein Projekt, weil wir gerade ein Teil dieses Projektes werden. Und zwar, du hast letztes Jahr schon angefangen, einen Dokumentarfilm über die Sternbrücke zu machen.
Genau, also ich habe letztes Jahr sozusagen so einen Teaser, nennt sich das, gedreht, um damit Filmförderung zu bekommen. Und die haben wir bekommen und jetzt sind wir hier heute am 6. Drehtag an der Sternbrücke, unter der Sternbrücke, um einen Kinodokumentarfilm zu machen. Der Arbeitstitel ist Sternbrücke, der letzte Sommer, was aber auch metaphorisch gesehen werden kann. Und in diesem Film will ich irgendwie nochmal alles festhalten, wie es jetzt hier atmosphärisch und so gerade im Moment von den Menschen her und von den Läden und von den Locations und so weiter ist, sozusagen.
Das ist krass, weil du eigentlich auch in der Corona-Zeit, auch gerade im Lockdown, auch wo wir keine Gäste und sowas empfangen durften und wo es halt ist so, wenn wir jetzt hier in der Astra-Stube rumhängen, was sagen wir dann den Leuten, dass wir arbeiten oder dass wir uns hier treffen? Warst du einer der Filmemacher? Weil wir hatten mehrere Leute, die halt auch zu der Zeit irgendwie Fotos machen wollten und Filme machen wollten und Clubs zur Corona-Zeit, dann halt auch diese Sache mit der Monsterbrücke, weil die Sternbrücke sollte ja abgerissen werden. Und du bist, ich würde mal sagen, der Hartnäckigste. Neuerdings habe ich das Gefühl, entweder sehe ich halt Daniel in der Astra-Stube oder ich sehe dich in der Astra-Stube, weil du wirklich jeden Tag gefühlt irgendwie hier abhängst.
Ja, tatsächlich. Also ich meine, so mache ich die Filme, weil wenn man sozusagen viel Zeit damit verbringt, kennt ihr ja auch mit anderen Sachen, mit Musik, whatever, so, dann muss man sich halt richtig reinhängen und dann lernt man die Leute kennen, dann lernst du den Ort richtig kennen und dann findet man auch Bilder, Menschen, Geschichten und so weiter, um das so ein bisschen intensiver zu machen als die normale NDR-Reportage, weil darum geht es tatsächlich nicht. Es ist halt soll ein Kino-Dokumentarfilm sein, in dem man sich so richtig einlassen kann und richtig atmosphärisch eintauchen in eine Welt, sag ich mal. So.
Und wenn ihr euch vielleicht noch nicht ganz vorstellen könnt, wie so ein Kinodokumentarfilm über die Sternbrücke aussehen könnte, also ich kann mir das schon ziemlich gut vorstellen, aber du hast einen tatsächlich meiner deutschen Lieblingsfilme gedreht und das sage ich jetzt nicht, um zu schleimen, das meine ich wirklich vollkommen ernst. Welchen Film hast du noch gemacht, der auch bekannter geworden ist?
Also es ist eigentlich mein einziger bisheriger Kino-Dokumentarfilm, nämlich Manche hatten Krokodile. Der kam Ende 2016 ins Kino und tatsächlich vor allem in Hamburg viel ins Kino. Das heißt, mir passiert es zum Glück öfter, dass ich jemanden treffe wie dich, der dann sagt, was, den hast du gemacht? Okay, dann ist ja natürlich was anderes so. Also genau.
ihr hättet mal auf jeden Fall Daniels Augen sehen sollen, weil es tut uns leid. Es war irgendwann, glaube ich, so um 2020, Ende 2020, Anfang 2021, was dann teilweise wirklich nervig, welche Leute hier halt reinkommen.
Ja. So, und dann so mega viel.
Wir möchten jetzt gerne noch ein paar Fotos machen und wir möchten doch gerne mal hier dokumentarisch halt mal hier Sternbrücke und so. Wir so, echt jetzt? Ja, schon wieder? Ja, ist alles klar. Und man, wie man sagen, es fiel damals teilweise auch schon schwer, irgendwie manche Leute halt dann auch ernst zu nehmen.
Nee, ernst nehmen gar nicht. Es hat genervt hinterher. Das hatte ich so, dass ich mega genervt war davon.
Warum? Weil du das Gefühl gehabt hast, da kommt jetzt jemand in deine Stube hinein und sagt so, ja, jetzt drehen wir hier.
Ja, weil das immer alles so selbstverständlich war, wie die Leute hier reingekommen sind. Das hat mich tierisch genervt. So warst du nicht. Das fand ich total schön. Du warst immer sehr, sehr Understatement. Du warst zwar immer dran, hast ja gerade auch gesagt, dann bist du halt dabei und versuchst es halt zu kriegen. Du warst immer dran. Ich war aber nie genervt und fand auch nie, dass das so ruppig war, wie man hier reingekommen ist. So, bei den anderen fand ich das komisch, muss ich ganz klar sagen.
Da ich den Film nicht kenne, also manche haben Krokodile. Manche hatten Krokodile. Da ich den Film nicht kenne, worüber geht's der Film?
Also eigentlich geht es um Menschen auf St. Pauli, die in ihren Stammkneipen tagsüber abhängen. Und die Kneipen haben alle einen Sparclub. Ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst,
ja.
Diese Sparkästen so. Und die erzählen über ihr Leben, so im Prinzip im Film. Also wir begleiten die so ein bisschen. Wir sind nie bei denen zu Hause, wir sind eigentlich nur in den Kneipen. Und die erzählen in den Kneipen sich und anderen und mir sozusagen ihre Geschichten. Aber jetzt nicht so, also es gibt auch viele lustige interaktive Situationen, würde ich sagen. Also weil wir sehr lange, sehr viel, also ich habe in der Vorbereitung, muss ich dir vorstellen, wirklich ein Dreivierteljahr lang jeden Tag in diesen Kneipen gesessen, tagsüber, in so Gardinenkneipen auf dem Kiez. Ich bin nicht Raucher. Ich habe im Gegensatz zu den anderen meistens eine Cola oder ein Wasser bestellt, was mich total zum Außenseiter gemacht hat die ersten Male. Und dann war ich halt der schräge Vogel.
Und dann gehörtest du schon wieder dazu.
Und dann gehörte ich schon wieder dazu. Und das Absurde war, dann war ich so der schräge Vogel, der immer was vom Film erzählt hat, weil es ja Teil der Recherche war, die Leute wirklich kennenzulernen, bevor wir überhaupt drehen. Und dann, als wir dann wirklich gedreht haben, das war jetzt nicht das gleiche Team, aber ein anderes Team, da war es so, ey, ich dachte, du bist so einer von den typischen Spinnern, die irgendwas erzählen. Jetzt kommst du wirklich mit dem Film nach einem halben Jahr. So, weil sie sonst gewohnt waren vom NDR oder so, die rauschen rein, drehen irgendwie ihre 20 Minuten und abends kommt schon in der, was auch immer, Hamburg-Journal oder so.
Bitte erzählen Sie Ihre skurrilste Geschichte und können Sie sich bitte da hinsetzen und drei Astra hintereinander auf Ex trinken.
So ungefähr. Ja, genau. Und mir ging es halt eher darum, auch die Atmosphäre einzufangen von diesen Kneipen. Und dann sozusagen in dem Moment, wo ich dann Teil des Inventars war und dann ein Team auch dazu kam, dann konnten wir uns auch manchmal hinsetzen und einfach mal eine Stunde warten, bis dann irgendwas entstanden ist und da Leute sich so unterhalten haben, wie sie es auch machen würden, wenn wir nicht da gewesen wären. So.
Bist du durch und durch Filmemacher?
Ja, also ich versuche davon zu leben. Also es ist tatsächlich so ein Patchwork-Ding, ne? Also ich mache auch Regieassistenz bei Jobs oder manchmal auch kommerzielle Aufträge und so. Also jetzt nicht durch und durch Dokumentarfilmer die ganze Zeit. Also für so ein Projekt braucht auch sehr viel Vorbereitung und Finanzierung und so weiter, bis es dann wirklich stattfinden kann.
Du hast jetzt ja gerade erzählt, das sind die ersten 6 Tage, die ersten 6 Drehtage. Warum Sternbrücke?
Ich wohne in der Schanze und ich habe einen Arbeitsplatz in Fuchs, Viktoria-Kaserne, wo auch verpannt ist und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, verpannt.
Das heißt, ich fahre jeden Tag durch, seit Jahren. Und natürlich habe ich zum einen den Ort so schätzen gelernt, also wirklich rein atmosphärisch, wie er so ist. Und dann war ich auch in Läden wie hier und so, auch wenn ich jetzt nicht, seit ich Kinder habe, nicht mehr so viel ausgehe oder so. Und dann habe ich natürlich mitbekommen, dass sie abgerissen werden soll. Und dann habe ich erst die Idee gehabt, ich würde gerne eigentlich einen Spielfilm schreiben, der hier spielt. Und zwar in dem Haus gegenüber, diesem leerstehenden, dreistöckigen Haus.
In der Villa.
Ja, wenn ihr sie Villa nennt. Genau. Also da, wo jetzt Sterngarten und so dran kleben. Und das hat aber nicht so richtig hingehauen, weil ich jetzt, mir ist das Drehbuch nicht so einfach so aus der Feder geflossen. Und dann habe ich mich zurückbesonnen auf das Dokumentarische, was eben auch schon bei manchen hatten Krokodile letztendlich gut geklappt hat und beschlossen, dass diesen Ort einmal so dokumentarisch einzufangen. Aber nicht so auf die Schnelle, sondern tatsächlich jetzt mit Muße und über mehrere Drehblöcke und alle Facetten. Also mein Ziel ist tatsächlich, idealerweise in jedem Haus, das abgerissen wird, zu drehen und Leute vorzustellen, die da noch leben, arbeiten, was da so stattfindet. Die ganze musikalische Bandbreite von Astra-Stube bis Faktor oder so, die hier so stattfindet an Musik und allem, zu erzählen und auch ein bisschen so diesen ganzen Prozess mitzuerzählen und die verschiedenen Perspektiven auf diesen Prozess hier, wie die neue Brücke gestaltet wurde und wie es den Leuten dann damit geht, wenn sie denn kommt und wenn ein Abriss kommt. So.
Ach so, das heißt, dass du schon eingeplant hast, dass das Ende eigentlich der Abriss sein wird?
Nee, ich habe das gar nicht eingeplant, weil ich glaube, das wird nicht mehr kommen für meinen Film. Also sozusagen, aber die Entscheidung wird wahrscheinlich jetzt kommen, so während der Dreharbeiten. Und manche Leute, wie zum Beispiel Butzek, der Autoschrauber oder so, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten eineinhalb Jahren ihre neuen Orte suchen. Und ja, für die Clubs und so weiter ist ja auch alles in Bewegung. Also genau, diese ganze, das fließt mit ein, aber es geht auch einfach, also primär wird es ein sehr atmosphärischer Film sein. So.
Das glaube ich, wir durften ja schon einmal in den Teaser hineinschauen. Und voll cool, dass du auf jeden Fall die Förderung dafür bekommen hast, nach diesem Teaser halt deinen Film jetzt auch drehen zu können. Weil mir wurde erst dann bewusst, wie viel Liebe da drin steckt, als ich diesen Teaser gesehen habe und gedacht habe, oh schade, jetzt schon vorbei. Hätte ich gern noch mehr gesehen.
Ja, schön. Also idealerweise gibt es dann irgendwann die vollen 90 Minuten im Kino.
Voll geil.
Ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht. Ne? Ich meine, der Daniel Hüthmann, das Erste, was er heute, ne, wir sagen uns nicht mehr Hallo, der kommt halt rein, ich hasse diesen Laden. Schließt halt auf, ich hasse diesen Laden, kommt halt hier rein. Sieht halt gerade, ne, das seht ihr HörerInnen jetzt ja gerade nicht. Vor uns wurden auf jeden Fall, sind hier so Baustellen, Elemente zum Absperren. Du hast ja schon gesagt, die Brücke wird jetzt gerade noch einmal stabilisiert. Dafür wurden halt gerade diese Säulen, auf denen die Brücke steht, halt irgendwie abgesperrt. Und die Bauarbeiter haben halt an Daniel Hüthmanns Laden Absperrung einfach angelehnt.
Naja, diese Scheiß, wie nennt man die, Baken oder wie man auch immer die nennt, so ans Fenster, wo ich echt denke so, hey, denkt ihr bei der Bahn Tacken nach, dass so ein Fenster 3000 Euro kostet? Also ich verstehe sowas einfach nicht, weil da braucht nur irgendein Idiot abends mal gegen diese Barke treten, die knallt gegen das Fenster und wir haben schon wieder einen Riss, kostet 3000 Euro, du bist nicht versichert, wo soll man die 3000 Euro herkriegen? So, und ich frage mich einfach, Alter, wir tun irgendwie alles für diese Bahn und machen auf und dass sie reinkommen und etc. Und die scheißen da einfach drauf. Und das macht mich sauer. So.
Die Bahn scheißt nicht da drauf.
Ja, die Bahnmitarbeiter, das scheißt egal.
Die Bahnmitarbeiter scheißen da drauf.
Ist doch total egal.
Ja, aber dann denke ich halt, wenn das jetzt nicht mehr da ist, also wenn diese Brücke halt nicht mehr da ist, dann verziehen sich 15 Jahre von deinem Leben und 10 Jahre von meinem Leben. Weil ich sehe halt dieses Fenster und ich weiß halt, wie ich dich 2012 hier damals in der Astra-Stube besucht hat, wie halt noch immer die gleichen Stühle dann da draußen hingestellt ist, wie wir zusammen ein Bierchen getrunken haben und geguckt haben, wie Tauben halt Passanten angeschissen haben und ja, das ist traurig, aber ich find's total cool, dass du dir die Zeit und die Muße nimmst und auch mit deinem Team zusammen das halt dokumentierst und ich find's voll schön, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Nachher werden wir aus dem Director's Cut rausgeschnitten.
Ja, ist aber nicht schlimm. Aber für alle anderen guckt, ich weiß, diesen Film gibt es auch auf Amazon. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich den da auch nochmal gesehen
noch
habe.
Noch schöner und sozialverträglicher im Moment, glaube ich, in der NDR-Mediathek.
So, bitte, NDR-Mediathek. Sucht diesen Film, schaut ihn euch an. Er ist wirklich berührend. Er ist teilweise auch witzig, fand ich es zumindest. Und er ist unglaublich schön gemacht. Also es ist wirklich ein unglaublich toller, emotionaler Film über Hamburg und seine Gestalten, sage ich jetzt einfach, ohne das Gestalten gemeint ist oder despektierlich. Es ist ein wunderschöner Film.
Warst du damit auch im Silbersack? Wart ihr auch da im Silbersack?
Im Silbersack nicht, weil der hat nicht mehr tagsüber offen gehabt, als ich da angefangen habe zu recherchieren. Die haben dann irgendwann angefangen, nur noch 16 Uhr oder 18 Uhr zu öffnen.
Aber dann die Elbschlosskeller?
Nee, Elbschlosskeller nicht, weil der tatsächlich zu krass ist. Also der ist, nein, es ist ja wirklich so, also ich habe in dem Film auch versucht, auch wenn die Leute viel Alkohol getrunken haben, ihnen auch sozusagen den Respekt gegenüber zu bringen, dass sie das, was gezeigt wird von ihnen, dass sie es auch selber sehen können und sich damit okay fühlen. Und es war auch so, also die fast alle waren bei der irgendwann im Kino und haben sich das angeguckt und waren damit d'accord so. Und Elbschlosskeller ist zu krass tatsächlich. Und es ist auch da gibt es keinen Sparklub. Das ist keine normale Stammkneipe, wo die Leute so ihre kleine Familie treffen, sondern der ist ja schon sehr heftig so.
Ah, okay.
Also das ist schon, guck den an, also manche hatten Krokodile, weil Daniel jetzt gerade noch nicht den Titel gesagt hat.
Manche hatten Krokodile, entschuldige bitte. Bitte angucken, wirklich.
Also, und dann, und dir schicke ich einen Link. Daniel. Hauke kriegt einen Link.
Genau. Voll gut. Also ich würde einfach sagen, wir haben dich auf dem Zettel. Im Sinne dann, wenn du den Dokumentarfilm fertig hast, kommst du definitiv in unsere Gemäuer und machst mit uns den Podcast dann zu dem Film. Und wir würden jetzt halt einfach das tun, was du uns sagst und einfach gut auf der Kamera aussehen. Das können wir. Dani hat auf jeden Fall
die richtige Bräune schon mal.
Dani hat auf jeden Fall schon die richtige Bräune. Wir würden noch mal einmal kurz darauf hinweisen, dass wir im September in Hamburg ein riesengroßes Festival haben. Ja. Aber wir unter der Sternbrücke auch ein riesengroßes Festival. Also
ich dachte,
Herzen.
Du meinst das. Ja, Hauke ist immer so ein bisschen ein Understatement. Ich würde sagen, wir haben in Hamburg unter der Sternbrücke ein riesengroßes, schönes Festival, was wir organisieren.
Richtig, und nebenbei ist ein Reeperbahn-Festival. Und
nebenbei ist dieses Reeperbahn-Festival, wo keiner was kann erkennen.
So richtig.
Genau, und wir haben am 21. spielen Schreng, Schreng und Lala und Matze Rossi. Wir haben am 22. Rauchen und Get Jealous. Wir haben am 23. Herrenmagazin, leider ausverkauft. Danach ist aber die Aftershow-Party mit Baller mit Jan und Jan. Da könnt ihr alle vorbeikommen, kostet keinen Eintritt. Samstag spielen Raum 27 und Cold Years, da gibt es auch noch Tickets für. Und danach legen Hauke und ich zum Abschluss des Ganzen einmal komplett auf. Und mittags, das wird der absolute Wahnsinn, mittags um zwischen 12 und 14 Uhr, sagen wir mal, öffnen wir für alle nochmal die Astra-Stube. Dort werden Oatville ein Frühschoppen-Konzert spielen. Und es gibt ein paar Gimmicks, geile Gimmicks.
Es gibt geile ja. Gimmicks. Es hat Frühschoppen, es hat etwas mit Alkohol zu tun.
Es hat sehr viel mit Alkohol zu tun. Und mit dem Tier, habe ich gehört. Ja, und mit dem Tier.
Ja, mehr dürfen wir jetzt auch gar nicht sagen. Nee, mehr dürfen wir nicht sagen. Es werden Zäune aufgebaut.
Genau.
So, deshalb, hast du noch irgendwelche Wünsche für unsere Astrakulada Nachtasyl-Playlist, denen ihr alle folgen könnt auf Spotify?
Die habe ich. Ich wünsche mir erstmal von Schrottgrenze Life is Queer. Dann wünsche ich mir den neuen Song von Jimmy Eat World. Die haben einen neuen Song rausgebracht.
Oh.
Richtig schönes Ding. Something Loud heißt der. Der ist voll großartig und voll schön. Und von Bad Religion wünsche ich mir einfach
There Will Be
Suffer wünsche ich mir. Der ist schnell und hart. Das ist gut.
Siehste, ich habe nix. Ich glaube, ich habe nix.
Ist nicht schlimm.
Du hast ja schon gesagt, Fools ist die langweiligste Band der Welt.
Ist leider so.
Spielen wir halt auf jeden Fall Mountain at the Gates noch.
Der war wenigstens ein guter Song.
Siehste.
Das stimmt. Ey, ihr Süßen, wir sehen uns nächste Woche wieder.
Wir sehen uns nächste Woche. Danke für den kurzen Einblick.
Und genau.
Wir gehen jetzt
ja, danke für die
uns hübsch machen.
Das tun wir. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.